Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Thomas Böhm und Lydia Herms.
Ja, und heute reisen wir auf den Tahrirplatz in Kairo.
Dann geht's durch den Kaninchenbau ins Wunderland.
Dann außerdem in die chinesische Unterwelt in Hamburg-Altona.
Herzlich willkommen zu den Literaturagenten.
5 Minuten Ruhm. Der Favorit der Woche.
Ada kämpft gegen das Gefühl, eine schlechte Mutter zu sein, gegen die Einsamkeit nach der Scheidung von ihrem Mann Farid und gegen die Eifersucht auf dessen neue Freundin. Heimlich filmt sie am Fenster zum Hof Paare, die zur Paarberatung gehen, und nennt es Reigen. Währenddessen kämpft ihre Schwägerin Sira gegen Staatspräsident Mubarak auf dem Tahrirplatz in Kairo. Geplant war das nicht, weder bei Ada noch bei Sira. Sie sind die Heldin in Annika Reichs neuem Roman »Die Nächte auf ihrer Seite«. Wie sie die beiden Frauen gefunden hat und ob Politik auch Privatsache ist, das verrät Annika Reich hoffentlich gleich im Gespräch mit den Literaturagenten auf Radio 1.
Schönen guten Abend.
Hallo.
Ada ist so ungefähr so alt wie ich und Sira ist so, wo ich angefangen habe zu denken und zu entscheiden.
Mhm,
also Anfang 20.
Ich auch.
Sind also beide wichtig für mich. So. Wie haben Sie beide gefunden?
Ich muss meine Figuren tatsächlich entdecken, weil ich eine Blindflugschreiberin bin und mir keinen Plan mache, bevor ich so einen Roman anfange.
Hilfe.
Nee, es ist schrecklich. Ja. Genau. Im nächsten Leben werde ich eine von diesen Autorinnen, die diese Pinnwände in der Schreibstube haben mit Charakterstudien, finde ich auch was Tolles. Kann ich alles überhaupt nicht machen. Ich muss den ersten Bildern trauen, die kommen, und mich an denen entlang hangeln und tasten dann die ersten Personen, die sich da zeigen, die meistens ganz schematisch und auch oft erstmal so holzschnittartig sind, folgen und gucken, ob die Zeug haben, in einen Roman zu passen. Und das war bei Ada zuerst, die ist mir zuerst gekommen, und gleichzeitig hatte ich eben diese Bilder vom Tahrirplatz im Kopf, die mit eigenen Klischeevorstellungen meiner selbst korrespondiert haben, nämlich, dass ich dachte, Wahnsinn, da stehen diese ganzen Frauen auf dem Tahrirplatz mit Kopftuch, ohne Kopftuch, und wir machen hier alle Yoga. Und dann dachte ich, aber wieso stelle ich das überhaupt noch so gegenüber? Wieso denke ich, dass die nicht politisch sind und wir politisch sind? Ist ja totaler Quatsch, das weiß ich theoretisch auch, aber ich habe das gemerkt. Und dann dachte ich, so eine Frau möchte ich mit in dem Buch haben, und so ist mir dann Sira zugefallen.
Mhm. Die Sira will wahrscheinlich Medizin studieren und die fliegt dann nach Kairo zu ihren Cousinen. Und Sira gerät mitten rein, das ist eng, das ist laut, das ist wild, das ist Gefahr, da sieht man Wasserwerfer und also ganz viel. Man sieht das, was wir am Fernsehen gesehen haben, sieht sie mit ihren eigenen Augen, hat auch Angst. Und aber erstmal gehört sie nicht dazu. Ich meine, sie ist da gar nicht aufgewachsen.
Nee, genau.
Sie lebt dann nicht, sie geht da zu Besuch, sie lässt da ein bisschen Kohle und dann fliegt sie wieder nach Hause und studiert Medizin. So, und plötzlich ist sie dann doch, ist ihr ganzes Herz plötzlich, kocht es für dieses Land. Ich kann das nicht so nachempfinden, weil ich es so nicht erlebt habe. Mhm. Also wie haben Sie es geschafft, das so aufzuschreiben, dass es sich anfühlt, als ob Sie es genau wüssten, wie sich das anfühlt?
Also ich wollte eigentlich nach Kairo fahren. Mhm. Und 3 Tage bevor ich abgeflogen bin, ist eine Bombe im Stadtzentrum explodiert. Und dann hat man mir abgeraten, da alleine hinzufahren. Ich spreche kein Arabisch. So, da habe ich gedacht, okay, dann muss ich es machen wie Karl May. und muss über was schreiben, was ich, über einen Ort schreiben, an dem ich noch nie war. Und dann habe ich gedacht, die spannende Perspektive für mich ist ja auch von einer Deutsch-Ägypterin, die dorthin fährt und wieder zurückkommt. Und dann habe ich Steckbriefe verteilt an Kulturinstitutionen und an der Uni und habe da drauf geschrieben, wenn du Anfang 20 bist und Deutsch-Ägypterin und zufällig 2011 in die Arabische Revolution in Kairo geraten bist und wieder zurück bist in Berlin, dann ruf mich an, ich schreibe einen Roman über dich und du heißt Sira. Und daraufhin haben sich 5 junge Frauen gemeldet. Eine davon meinte, stalkst du mich? Ja, weil es so genau ihre Geschichte war. Und die 5 Frauen haben mir dann wirklich teilweise unglaublich anschaulich von ihren Erlebnissen berichtet. Und so habe ich mir so ein ganz intimes Bild nachvollziehen können. Und gleichzeitig habe ich die ganzen Facebook-Seiten angeschaut, die Tweets, die sind übersetzt. Und auf YouTube gibt es eigentlich alles, was zu der Zeit war, aufgezeichnet. Und dann habe ich Romane gelesen und Filme gesehen, Kinofilme. Und ich glaube so schon, dass ich ein ziemlich genaues Bild hatte, aber eben auch aus erster Hand.
Und während Sira die Revolution begeht, sitzt Ada zu Hause an ihrem Fenster, filmt fremde Menschen, die ihren Hinterhof passieren, ist überfordert in der Rolle als Mutter, als Künstlerin, als Getrennte. Wir haben eine kleine Tochter und irgendwie hat ein schlechtes Gewissen, wenn sie mal irgendwie denkt, Fanny nervt, also die Tochter. Und da haben sie was dagegen gesetzt, hier die große Revolution und da das kleine Privatleben. Hier irgendwie der große Tahrirplatz und da der kleine Innenhof, der von Paaren gekreuzt wird, die zu einem Paartherapeuten gehen. Ganz tolle Nebengeschichte, Hauptneben-irgendwas-Geschichte. Können wir, glaube ich, gerade alles gar nicht besprechen, aber Ada ist so ganz anders und klein und es wirkt so banal. Das wirkt wie, ich will nicht böse sein, aber wenn man die Tagesschau guckt und am Anfang kommen die zwei Klopperthemen, Erdbeben, Kriege, Flugzeugabsturz und dann zum Schluss kommen Fußballergebnisse und das Wetter. Wo man so davor denkt, ihr habt ja keine anderen Probleme, als jetzt euch zu wundern, ob das jetzt 13 Grad sind oder 15 Grad sind. Und so wirkt ein bisschen dieses Ada-Leben neben Siras Erlebnissen, was aber auch nicht stimmt, oder?
Also nee, nee.
Das ist also, ja auch wichtig.
Nee, genau so soll, also ich bin total begeistert, dass Sie das so gesehen haben, weil genau so sollte das sein. Und gleichzeitig hoffe ich, dass in dem Buch das nicht so rüberkommt, dass das eine keine wirklichen Sorgen sind und
nein,
das andere, genau. Und das andere sind die wirklichen Sorgen, weil es geht uns doch allen so. Wir machen Yoga, während Aleppo in Schutt und Asche sitzt und denken, wir müssen uns erstmal ausbalancieren, bevor wir irgendwie politisch aktiv werden. Wir müssen erst noch eine Therapie machen und so. Das ist ja das, was uns so suggeriert wird, gerade den Frauen, dass sie so Mangelwesen sind, wenn die Beziehung in die Brüche geht. Ich habe ganz viel Eva Ilus gelesen, diese israelische Soziologin. Das war so die Ausgangsfrage auch, die ja eben sagt, dass die Bewusstseinsindustrie mit diesen ganz niedrigschwelligen Bildern von Frauenzeitschriften, von Fernsehserien immer den Frauen das Gefühl gibt, so, also wenn ihr keinen Typen habt oder wenn ihr eure Mutterbild mit dem Geliebtenbild, mit der Freundinnenbild, mit der Alleinerziehenden, das alles nicht zusammenbringt oder wenn es eine Scheidung ins Haus steht, ihr seid schuld und ihr könnt aber auch was tun, ihr macht eine Therapie, ihr ernährt euch gut, ihr macht Yoga und dann wird alles wieder gut. So. Und dann war ich mit Eva Ilus Abendessen, was einer dieser wunderbaren Zufälle im Leben. Ich habe sie auf einer Lesung erlebt und habe sie angesprochen und danach waren wir Abendessen und dann habe ich zu ihr gesagt, könnte das nicht zusammenhängen, dass wir immer denken, wir müssen uns erstmal klären und das ist die größte so gesellschaftliche Verantwortung, die wir haben, uns auszubalancieren, unsere Psyche, unsere Seele und deswegen lässt uns vielleicht das Weltgeschehen so kalt, weil wir denken, wir müssen erstmal unser inneres Leben auf die Reihe kriegen. Und deswegen wollte ich das so gegeneinander stellen und sagen, dass das eine ist genauso real und massiv, auch wenn man natürlich in dieser Gegenüberstellung denkt, mein Gott, ja? Also das verstehe ich, aber so ist doch unser Leben hier.
Meine letzte Frage, was hat das Schreiben, unabhängig davon, dass Sie jetzt wieder mehr Leser haben und Geld verdienen, das Schreiben dieses Buchs mit Ihnen gemacht?
Also ich habe das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, dass alles, was mich ausmacht oder was die Welt ausmacht, so wie ich sie sehe, in einem Buch ist. Und das ist ein irres Gefühl. Also ich habe auch so das Gefühl, dieses Buch, ich kann das jedem Menschen, den ich kenne, geben. Das konnte ich bei den anderen Büchern nicht. Da wusste ich genau, weiß nicht, ob der das jetzt unbedingt oder die das jetzt unbedingt lesen soll, aber die müssen es unbedingt lesen, weil das eher so Facetten meiner Interessenlage oder auch meiner Gefühlswelt gezeigt haben.
Ja.
Und ich glaube, dass das in diesem Buch alles drin ist. Und für mich war das ein unglaublicher Befreiungsschlag und auch ein Emanzipierungsprozess, von dem ich auch nicht gedacht habe, dass ich den nochmal brauche. Also ich meine, ich bin jetzt Anfang 40, wie oft eigentlich noch? Aber wahrscheinlich ist auch das ein lebenslanger Prozess. Also ich bin mit dem Buch sehr glücklich. Und es ist vielleicht ein schönes Schlusswort von mir. Ja.
Ich bin auch glücklich mit dem Buch. Die Nächte auf ihrer Seite heißt es, geschrieben hat das Annika Reich. Es erschien im Karl-Hanser-Verlag, hat 217 Seiten und kostet 18,90 Euro. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Hörprobe. Das Hörbuch der Woche.
Alice war es allmählich leid, neben ihrer Schwester am Bachufer stillzusitzen und nichts zu tun. Denn sie hatte wohl ein- oder zweimal einen Blick in das Buch geworfen, in dem ihre Schwester las, aber nirgends waren darin Bilder abgedruckt. Was für einen Zweck haben schließlich Bücher, sagte sich Alice, in denen überhaupt keine Bilder vorkommen. Sie war infolgedessen gerade am Überlegen, soweit sich das machen ließ, denn vor lauter Hitze war sie schon ganz schläfrig und dumm im Kopf, ob sich das Aufstehen wohl lohne, wenn sie dafür Gänseblümchen pflücken und eine Kette daraus machen konnte, als plötzlich ein weißes Kaninchen mit roten Augen dicht an ihr vorüberlief. Daran war an sich nichts Besonderes. Auch fand es Alice noch nicht übermäßig seltsam, dass das Kaninchen vor sich hin murmelte:
oh jemine, ich komme ganz bestimmt zu spät.
Ja, es ist nie zu spät, um sich einen Klassiker zu Gemüte zu führen, wie Alice im Wunderland. Hast du das mal gelesen, Lydia?
Ja, ich habe es gelesen. Ich habe es mir als Taschenbuch gekauft, allerdings ja, als ich schon groß war. Und ich habe tatsächlich auch eine sehr, sehr schöne bebilderte Märchenbuch-Variante mal gefunden auf dem Bücherflohmarkt, so ein großes DIN A4-Ding. Mhm.
Ich habe es als Kind nicht gelesen und habe schon ein paar Mal versucht, es meinen Kindern vorzulesen. Mhm. Also das Angenehme mit dem Bildungsnützlichen zu verbinden, hat nicht geklappt. Vielleicht, weil ich keine illustrierte Ausgabe hatte. Oder vielleicht, weil ich nicht so gut vorgelesen habe. An der Geschichte liegt sicherlich nicht. Zur Erinnerung, Alice folgt dem Kaninchen in dessen Bau und da geht's dann los. Mal ist sie zu groß, mal zu klein, um weiterzukommen. Und dann kommt sie endlich ins Wunderland und trifft da die tollsten Figuren wie die Grinsekatz, den Märzhasen, den verrückten Hutmacher, die Herzkönigin, die Alice den Kopf abschlagen möchte. Also wenn man das liest und dann hört, dass in den 1970er Jahren es Theorien gab, wonach Lewis Carroll Drogen genommen hat, als er das Buch schrieb, dann macht das Alice im Wunderland ja noch attraktiver.
Wie wir gehört haben, hat das Senta Berger eingesprochen, das Buch. Ich meine, am Ende hat sie ihre Stimme sehr schön verstellt. Das ist ein Drogentrip.
Es ist ein Trip, aber deshalb, weil Senta Berger so famos, und ich tue mich schwer zu sagen, liest. Der Verlag hat das Hörbuch zu Recht Senta Berger erzählt, Alice im Wunderland genannt. Also vorlesen bedeutet ja immer auch, man weiß nicht, was die nächste Zeile bringt. Man kann überrascht werden und in so einem Buch wie Alice im Wunderland wird man ja ständig überrascht durch die Sprache, durch die Handlung. Aber Senta Berger spricht so, als wäre das eine Geschichte, die sie schon zigmal erzählt hätte. Also ganz souverän, selbst die abgedrehtesten Passagen. Wenn Alice zum Beispiel in einer Szene beinahe im Meer der eigenen Tränen ertrinkt oder wenn die Grinsekatze unsichtbar wird und man nur noch ihr Grinsen da im Baum schweben sieht. Also diese souveräne Erzählweise von Senta Berger führt dazu, dass man das Wunderbare in der Geschichte irgendwie noch intensiver erlebt und man fühlt sich so Stunde und Stunde beim Zuhören, fühlt man sich, als wenn man versinkt, wie Alice in diesem Kaninchenbau am Anfang, und am Ende ist man da ganz traurig, aber auch bereichert durch diese einmalige Erfahrung und kommt dann so ganz langsam in die Realität zurück.
So saß sie mit geschlossenen Augen da und glaubte sich selbst halb ins Wunderland versetzt. Und dabei wusste sie doch recht gut, dass sie sich nur umzublicken brauchte und alles würde wieder wirklich und langweilig werden. Das Geraschel im Gras kam nur vom Wind. Nur das Schilf plätscherte im Teich. Und aus dem Geklirr der Teetassen würde das Klingeln der Schafschellen werden. Und aus dem Gekeif der Königin die Stimme der Hirten. Und zuletzt malte sie sich aus, wie dieselbe kleine Schwester, Alice, die eben davon gelaufen war, eines Tages auch erwachsen wäre und sich wohl auch in reiferen Jahren das liebevolle Herz ihrer Kindheit bewahrt hätte und sah vor sich, wie sich andere kleine Kinder um sie scharten und wie auch deren Augen aufleuchteten bei manch einer seltsamen Geschichte, vielleicht sogar, wer weiß, bei der Geschichte des Traumes vom Wunderland aus alter Zeit.
Senta Berger erzählt Alice im Wunderland von Lewis Carroll. Das Hörbuch ist erschienen bei Kein und Aber, besteht aus 3 CDs mit insgesamt, sogar mehr als 4 Stunden Spielzeit. Und dieses Hörvergnügen kostet sie 19,90 Euro.
Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Thomas Böhm und Lydia Herms.
Hallo.
Schönen guten Abend. Die Legenden der Väter heißt das Buch von Kolja Mensing, das du gelesen hast, Thomas. Mhm.
Was sind denn das für Legenden, die da erzählt werden?
Zunächst einmal Geschichten aus einer heilen Welt. Das Buch ist autobiografisch. Kolja Mensing erzählt, wie er, als er Kind war, immer begeistert den Geschichten zugehört hat, die sein Vater ihm von seiner Kindheit erzählt hat. Geschichten von einer heilen Welt mit so Versatzstücken aus Märchen und Abenteuergeschichten. Der Vater ist im Emsland aufgewachsen, in einer Kleinstadt namens Fürstenau. Da gab es ein Schloss mit labyrinthischen Gängen, in denen der Vater gespielt hat. Seine Großmutter hat ihm Vanillepudding in schlaraffenhaften Mengen gekocht. Und wenn man diese Passagen liest, dann ist man regelrecht beglückt. Man freut sich daran, dass es Menschen gibt, die eine solche Bilderbuchkindheit hatten.
Ja, und im Märchen hieß es dann, und sie lebten bis ans Ende ihrer Tage. Wie ist es denn hier?
Natürlich ganz anders, denn eines Tages erfährt Kolja Mensing, dass der wohlhabende Mann da aus dem Emsland, von dem er immer angenommen hat, das sei sein Großvater, eben nicht sein Großvater ist. Sein wirklicher Großvater ist der polnische Besatzungssoldat Josef Koslik. Der war mit den polnischen Truppen 1945 ins Emsland gekommen, hatte Mensings Großmutter kennengelernt, die beiden wurden ein Paar und hatten dann bald ein Kind, Kolja Mensings Vater. Und dann wird klar, der hatte eben keine schöne Kindheit, von der er immer erzählt hat. Er war das Kind einer Polenhure, so widerlich drastisch wurden die Frauen damals genannt, und er selbst war ein Polenkind. Und diese Geschichten, die er erzählt hat, waren eben sein Weg, mit den schrecklichen Dingen, die er in seiner Kindheit erlebt hat, umzugehen. Er hat sich eine positive Identität geschaffen, hat sich eine heile Geschichte erzählt, sich selbst und auch den anderen.
Das Buch heißt ja Die Legenden der Väter. Mhm. Welcher andere Vater erzählt denn da außerdem?
Eben dieser Josef Koslik. Kolja Mensing begibt sich auf die Suche nach diesem Großvater, erforscht dessen Leben. Und dabei erfahren wir sehr viel über die Geschichte Ostpreußens, über die polnische Exilarmee und über die Existenz einer polnischen Besatzungszone im Emsland, von der hatte ich noch nie gehört. Mhm. Das Buch ist auf dieser Faktenebene eine sehr zugängliche historische Darstellung. Überhaupt muss man sagen, dass dieses Buch sehr gut erzählt ist. Es baut eine regelrechte Spannung auf, weil man ahnt, jede neue Geschichte, die wir da hören, wird nicht die letzte sein. Immer kommen neue Details, die das bisher Erfahrene in ein anderes Licht stellen. Und Kolja Mensing gelingt es sehr gut zu zeigen, wie sein Großvater, dieser Josef Koslik, in die Mühlen der Weltgeschichte gerät. Der tritt in die Wehrmacht ein, weil die natürlich am Anfang des Krieges die Sieger waren. Als er dann von den Briten gefangen genommen wird, kann er, weil er polnisch spricht, Pole ist, die Seite wechseln und wird in die polnische Exilarmee aufgenommen. Nach dem Krieg aber wurden just die Soldaten, die auf Seiten der westlichen Alliierten für die Polen gekämpft hatten, in dem dann kommunistischen Polen verdächtigt, westliche Spione zu sein. Also diese Menschen mussten erleben, wie ihr Schicksal ständig von anderen bestimmt wurde. Und das macht einen natürlich klein. Und es gibt einem das Gefühl, dass all die Erlebnisse, bei denen das eigene Leben ständig in Gefahr war, vergeblich waren. Also, dass man nicht mehr war als ein Staubkorn in der Geschichte und vielleicht nicht mal das. Und deshalb erzählen sie, auch der Vater und der Großvater, erzählen Geschichten, erzählen Legenden, machen sich zu Helden. Ja. Und da bekommt Kolja Mensings für mich auch eine allgemeingültige Bedeutung.
Inwiefern?
Ich musste an eine Geschichte von meinem Großvater denken. Dem fehlt nämlich ein paar Zehen. Und der hat mir immer erzählt, er hätte, weil er erkannt hat, wie gefährlich der Russlandfeldzug werden würde, im Winter einfach mal seine Stiefel ausgezogen und sei so lange barfuß gelaufen, bis ihm die Zehen abgefroren waren und er ins Lazarett und damit natürlich auch in Sicherheit geschickt worden ist. Und die Geschichte macht meinen Großvater natürlich zu einer Art Deserteur. Und seine Verstümmelung hat darin einen Sinn. Und dann habe ich das Buch von Kolja Mensing gelesen und habe gedacht, was wäre denn, wenn das nicht so war? Mhm. Wenn meinem Großvater einfach die Zehen wie tausenden anderen Soldaten einfach abgefroren sind im Osten. Und man kann den Kreis ja noch weiterziehen. Was heißt das eigentlich, dass unsere Großeltern, die Kriegskinder, mein Opa war damals 17, als er eingezogen worden ist, von ihren Wunden, ihren psychischen Verletzungen, die sie im Krieg und in der Zeit danach erlitten haben, nicht sprechen konnten? Oder wenn sie gesprochen haben, dann erfundene, beschönigende Geschichten erfinden mussten? Es ist in den letzten Jahren viel darüber geforscht worden in der Psychologie, dass dadurch, dass die Kriegskinder ihre eigenen Verletzungen nicht zeigen konnten, nicht davon sprechen konnten, dass das dazu geführt hat, dass sie selbst Empathie oder Mitgefühl nie erlebt haben. Und das wiederum führte dazu, dass sie ihren Kindern nicht vermitteln konnten, was Empathie, was eilenfühlendes Mitgefühl für Opfer ist. Und diese fehlende Sensibilität, die wird ja oft auch von Juden bemerkt an den Deutschen. Und man fragt sich auch, wie sieht es zum Beispiel mit unserer Empathie gegenüber den Flüchtlingen aus, die übers Mittelmeer kommen. Also das sind alles Fragen, die einem durch den Sinn gehen, wenn man Kolja Mensings Buch liest. Und das macht es relevant. Man fängt an, über die Legenden in der eigenen Familie nachzudenken und die Gründe, wie die in die Welt gekommen sind.
Kolja Mensing, Die Legenden der Väter, ist erschienen im Verbrecherverlag. Das Buch hat 280 Seiten und kostet 14 Euro. Und in der kommenden Woche können Sie Kolja Mensing im Gespräch über sein Buch erleben. Und zwar am Freitag, den 8. Mai, also am Tag des Kriegsendes, um 20 Uhr in der Buchhandlung Montag in der Pappelallee im Prenzlauer Berg in Berlin. Und wieder stehen wir in der Hammett-Krimi-Buchhandlung in der Friesenstraße 27 in Berlin-Kreuzberg. Inhaber, ja, Leiter, Seele, Rezensent, Büchersammler ist Christian Koch. Er steht vor mir, er lacht und er ist bereit, uns wieder einen Krimi zu empfehlen. Erstmal schönen guten Tag, Christian.
Guten Tag und ich freue mich darauf.
Vom Buch, das du für heute ausgewählt hast, weiß ich zwei Fakten. Es geht um die chinesische Unterwelt. Und es ermitteln Frauen. Was weißt du?
Der Hamburger Autor, eine Legende, Robert Brack, Drei Leben des Feng Yun Fat, so ist der Titel. Wenn man es streng nimmt, ist es der vierte Roman um die beiden Detektivinnen. Immer in Altona, St. Pauli spielend, also wirklich kiezbezogen, könnte man Berlin betreffen mit Kreuzberg, Oranienstraße vergleichen und es ist einfach faszinierend, in welche Welt wir damit eintauchen.
Mhm. Bei jedem Krimi gibt es ja immer irgendwie einen Toten, sehr schnell, erste, zweite, dritte Seite. Was entzündet sich hier, was passiert und warum werden die zwei Frauen auf den Plan gerufen?
Also die beiden Detektiven, das sind Lenina und Nadine, die ein Detektivbüro betreiben, haben noch keine Leiche vor sich, sondern nur einen verschwundenen chinesischen Starkoch, würde ich sagen, höchste Liga. Und den versuchen sie zu finden, auch aus eigenen Interessen, weil sie in einem dieser Restaurants selber Gästinnen sind. Und das ist einfach ein schöner anderer Plot. Das ist anders als vieles, was wir kennen. Genau, was du gesagt hast mit Leiche oder wer war es und so. Das spielt hier erstmal gar keine Rolle.
Weil es Detektivinnen sind und keine Polizistinnen zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass der Ton auch anders ist. Also benutzen die unlautere Mittel zum Ermitteln?
Ich muss schmunzeln darüber, über deine Frage. Du hast vollkommen recht. Die beiden sind, das sind Straßenfrauen. Das meine ich positiv. Ne? Also das sind Leute aus der Szene. Die sind ein bisschen rotzig, die sind ein bisschen linkisch vielleicht sogar, aber jeder Mensch, der in einer Großstadt wohnt oder eine Großstadt schon mal gesehen hat, kann das auch verstehen und das ist einfach schön und ich finde, es ist doppelt gut vom Nautilus Verlag, dass der Raum besteht, so ein Buch zu bringen, weil eigentlich ist es ziemlich übertrieben.
Übertrieben im Sinne von Haufen Gags, Haufen Zoten, Rock'n'Roll, Drei Engel für Charlie oder sowas?
Ja, es geht schon in die Richtung. Also die beiden sind einfach, für Berlin-Kenner sage ich immer, stell dich 10 Minuten auf den Hermannplatz in Kreuzköln. Du siehst solche Menschen, wenn du bereit bist, sowas aufzunehmen. Und das mag ich einfach. Und deswegen mag ich auch Robert Brack als Autor sehr. Der sehr ernstzunehmend ist. Er hat ja auch historische Kriminalromane geschrieben über Geschichte Hamburg und Verbrechen. Und das ist sein bester Roman.
Für wen ist dieses Buch?
Da bin ich ganz offen, frei, ehrlich, versuche ich zu sein. Das ist für ein bisschen jüngeres Publikum. Damit meine ich nicht 20-Jährige. Ne? Also können auch 30, 40, 50 sein, so wie ich 51 Jahre alt bin. Du musst ein bisschen Spaß haben an abgeflippt, ausgeflippt, schräg. Und das ist cool, weil ein ganz klein bisschen kenne ich Altona und St. Pauli. Und das ist einfach eine Beschreibung was dort jeden Tag stattfindet. Und das, glaube ich, wird die Leute, die Bock auf sowas haben, auch interessieren.
Was muss man eingeben, um es zu finden?
Also Autor Robert Brack, der offizielle Titel ist ja Die drei Leben des Feng Yun Wat, Nautilus Verlag.
Genau, und ich sehe, es sind knapp 200 Seiten und der Preis 14,90 Euro kann man natürlich auch hier in der Hammitz-Krimi-Buchhandlung kaufen, richtig?
Überall. Hier wie überall und Hauptsache gekauft, gelesen, das ist das Wichtigste.
Radio 1, die Literaturagenten mit Thomas Böhm und Lydia Herms.
Herzlich willkommen zur zweiten Stunde.
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Und oft sind sie Reisende, wie zum Beispiel die in Berlin lebende Autorin Ulla Lenze, deren neuer Roman Die endlose Stadt in Istanbul und Bombay spielt. Zwei Städte, in denen Ulla Lenze längere Zeit gelebt hat. Und wie der Zufall es so will, lebt der Schriftsteller David Wagner, gerade in Istanbul, kennt also das Beschriebene aus eigener Anschauung. Vor kurzem war David Wagner wieder mal in Berlin und kurz vor der Abreise, quasi auf dem Flughafen, haben wir ihn erwischt und mit ihm über das Buch von Ulla Lenze gesprochen.
Guten Abend, David Wagner.
Hallo, guten Abend.
Selten haben wir ja das Glück, dass wir einen unserer Gäste hier quasi als Korrespondenten benutzen können. Aber in dem Fall ist es so, du, David, bist ja gerade Stipendiat in Istanbul.
Richtig.
Wo genau eigentlich nochmal?
In der Kulturakademie Tarabya.
Und der Roman, den du uns vorstellst, spielt just in Istanbul. Ich nehme an, du hast ihn da gelesen und kannst ihn von dem Gesichtspunkt auch aus beurteilen?
Ja, die endlose Stadt von Ulla Lenze spielt tatsächlich zum großen Teil in Istanbul, spielt auch in Mumbai. Und ich habe ihn in Istanbul gelesen und die schöne Pointe ist zum Beispiel, dass ich hatte ihn unterwegs dabei. Ich musste auch am Flughafen warten, weil ich dort meine Tochter abgeholt habe und wartete da dort und las dann im Buch, wie auch eine Figur am Atatürk-Flughafen wartet und dann die Hauptfigur, eine der Hauptfiguren abholt, nämlich die Fotografin Holle Schulz. Das ist eine...
Warte, bevor du das erzählst, du sitzt da und liest das ist ja sowas wie gelebte Literaturwissenschaft, die du da betreibst und hast ja gedacht, das ist schon mal eine gute Beschreibung hier dieses Flughafens. Was drin im Roman?
Der Flughafen wurde nicht ausführlichst beschrieben, das ist nicht nötig, aber sie liefert sonst eine wahnsinnig tolle Beschreibung dieser Stadt Istanbul. Es fängt...
Genau, ich hatte mich unterbrochen, Du wolltest uns gerade das Personal vorstellen, also.
Ja, wir haben das Personal, wir haben Holle Schulz, eine Stipendiatin in Istanbul, ja, eine Fotografin. Ihre Spezialität ist es, große Städte zu fotografieren, aber ohne Menschen. Sie legt sich auf die Lauer und fotografiert leere Städte und Städte, die gerade sonst sehr bevölkert sind. Und Istanbul, wie man weiß oder vielleicht wissen kann, ist sehr, sehr bevölkert, sehr, sehr voll. Und Mumbai, da war ich noch nicht, stelle ich mir noch viel schwieriger vor, dort menschenleere Fotos herzustellen. Weil das ist ein Projekt dieser Künstlerin. Und diese Künstlerin, sie ist ganz, sie steht eigentlich zwischen zwei Männern in diesem Buch, kann man sagen. Es gibt einen Sammler, einen reichen Sammler aus der Geschäftswelt, der Immobilienspekulation betreibt, der sich für sie interessiert und Arbeiten von ihr kauft. Und es gibt einen Türken, der in einem Imbiss arbeitet, den sie selber wahnsinnig verliebt ist, der in sie verliebt ist. Also wir haben hier so eine Doppelstruktur. Die Doppelstruktur gibt es auch nochmal im Größeren, weil es gibt noch eine weitere Figur. Das ist eine Autorin, die in Bombay, also Mumbai, dorthin kommt und dort die Stadt beschreibt. Und das Buch schaltet immer ganz geschickt zwischen diesen beiden Figuren, die eigentlich erstmal gar nichts miteinander zu tun haben, hin und her, die aber dann doch ihre Leben eigentlich sehr interessant beeinflussen. Also wir haben hier ein Beispiel eigentlich für neue deutsche internationale Literatur.
Mhm. Du hast es gesagt, die beiden Hauptschauplätze sind Mumbai, da muss man vielleicht mal erklären, das ist eben Bombay,
so
aber der Name,
schon versprochen,
genau, der Name ist halt vor längerer Zeit halt von den Indern selbst geändert worden, Mumbai-Bombay und Istanbul, das sind ja jetzt Metropolen anderer Kulturen. Wie schafft Ulla Lenze es, dieses andere, die andere Kultur, die andere Stadt darzustellen?
Ja, man muss eigentlich sagen, es sind Megacities beide. Und das ist eigentlich das Interessante, dass ihr das schon gelingt, das darzustellen, dass das eigentlich dass das Städte auf einem ganz anderen Niveau sind, als wir hier in Berlin beispielsweise erleben können. Also das ist das Interessante, wenn man dieses Buch liest, kann man auch wieder ersehen, wie gut wir es hier in Berlin haben mit dieser wirklich doch sehr kleinen, überschaubaren und wirklich nicht besonders bevölkerungsreichen Stadt, ja. Mhm. Also Istanbul ist natürlich nochmal ein besonderer Fall, weil das natürlich, das ruft natürlich sofort ab, die Stadt zwischen Ost und West, mhm, und ja, diese Zwischenstadt. Das ist natürlich, Ulla Lenze ist eine sehr, sehr schlaue Autorin, der es wirklich gelingt, sag mal, diesen Fallen, dieser Blick der Exotik auf das Fremde, das unterläuft sie ständig, weil sie diesen Diskurs eigentlich mit einbaut. Und das lehnt sie völlig ab, das zu betrachten. Also das ist eigentlich, das ist mit eigentlich ihr Thema, gerade auch durch diese Figur der Therese, die eigentlich in Bombay über diese Slums dann schreiben soll und das, mhm, dann ablehnt, ja.
Also es ist, wenn ich dich richtig verstehe, es ist nicht ein Roman über die Städte in dem Sinne, als dass das, was wir kennen, was wir als Klischees kennen, reproduziert werden, keine Berauschung an der Exotik. Was ist es da?
Die beiden Frauen, die sich versuchen, diese beiden Frauenfiguren, also für Holle trifft das auch zu, deren Körper immer eigentlich immer Thema ist. Ja? Mhm. Also sie fotografiert zwar leere Städte, körperlose Städte, aber der eigene Körper ist immer spielt eine große Rolle darin. Sie sagt das einmal so schön im Gespräch: Ja, ich fahre nicht dahin, um mich inspirieren zu lassen. Das wird ihr so unterstellt. Nein, nein, das geht nicht. Sie sucht eigentlich was ganz anderes in ihrer Kunst, was sie selber gar nicht lange weiß, aber darüber schreibt sie dieses Buch. Ja.
Was ist das Endlose an der endlosen Stadt? So heißt ja der Roman.
Am endlosesten ist ganz am Schluss das hohe leuchtende Blau, ja. Da ist diese Figur Holle, die eigentlich einen wahnsinnigen dramatischen Verlauf das Ganze nimmt. Also sie am Schluss wohnt sie nämlich eine Woche im Park zum Beispiel, ja. Sie ist eigentlich wohnungslos, mhm, und sie gerät dann, das ist ganz geschickt gemacht, sie gerät dann in die Taksim-Unruhen, mhm, und kann dort eigentlich dann so tun, als sei ja dort alles abhanden gekommen, und muss gar nicht zugeben, dass sie eigentlich seit einer Woche im Park gelebt hat. Diesen Park habe ich auch schon aufgesucht und habe schon nach dem Busch gesucht, in dem sie sich versteckt haben könnte. Habe aber gemerkt, dass da eigentlich ganz schön aufgeräumt wurde, und ich weiß nicht, wo man sich da eigentlich verstecken könnte. Ja.
Dann fahr wieder zurück und forsche weiter und lass uns hier. Ulla Lenze, Die endlose Stadt, der Roman ist erschienen in der Frankfurter Verlagsanstalt. 317 Seiten, kosten 20 Euro. Einen guten Flug zurück zum Atatürk-Flughafen. David Wagner.
Ausgesetzt. Bücher, die gefunden werden wollen.
Diablo ist Ihnen lieber als Yoga und Sie haben sich noch nie ernsthaft in der Super Mario World verlaufen, in der Innenstadt beim Hose kaufen aber schon, dann könnte es sein, dass Sie ein Nerd sind. Also nach den Maßstäben von Eric Smith, Mitbegründer des Blogs Geekadelphia, von dessen Existenz ich bis zur Lektüre des uns vorliegenden Ratgebers nichts wusste, was nicht verwunderlich ist, denn ich bin kein Geek, also kein Computerfreak, so eine der möglichen Übersetzungen des Wortes Geek. Aber für genau die ist Smiths Buch Ein Herz für Nerds, wer sie sind und wie sie lieben. Wobei, nee, jetzt wenn ich mir den Titel so höre, könnte eigentlich auch für andere sein. Aber eigentlich richtet sich an Computerfans. In feinster Pixel-Trash-Art in Buchform liegt dieses Konstrukt vor. Von uns ausgesetzt in und um Berlin. Und es wurde tatsächlich gefunden. Guten Tag.
Hallo.
Hallo. Hallo, wer spricht?
Hier ist Luise aus Berlin.
Luise, wo haben Sie denn das Buch gefunden? Nicht etwa beim Hosenkaufen in der Innenstadt?
Nee, nicht ganz. Ich habe es tatsächlich beim Joggen gefunden. Ich bin quasi daran vorbeigejoggt, beziehungsweise ich habe gerade angehalten, weil ich nicht mehr so viel laufen konnte und habe es dann an der Rummelsburger Bucht tatsächlich in Berlin gefunden.
Ach, wie schön.
Das saß auf einer Bank.
Es lag, aber wenn ich jogge, was ich selten genug tue, dann habe ich immer schon Schwierigkeiten, den Discman oder sowas mit mir zu tragen. Was haben Sie denn mit dem Buch gemacht? In die Hand genommen und haben das als Anlass genommen, ganz entspannt nach Hause zu spazieren?
Ja, also ich wohne da tatsächlich in der Nähe und dann bin ich danach tatsächlich mit dem Buch zurückgelaufen. Also ich bin dann, das war dann ganz nett, weil ich dann auch ein bisschen langsamer laufen konnte.
Und gleich dann schon reingucken während des langsamer Laufens oder haben Sie sich das für später aufgehoben?
Doch, also ich fand es halt spannend, weil weil es halt mal irgendwie so was ganz anderes war. Ich dachte halt erst, es wäre irgendwie ein Buch, was einfach jemand liegen gelassen hätte. Mhm. Und dann habe ich das ja natürlich gesehen, dass es dann doch was Besonderes ist. Und dann habe ich natürlich auch schon ein bisschen drin rumgeblättert, als ich dann nach Hause gelaufen bin.
Die große Frage, die sich stellt, wenn man von Computerspielen spricht, ist immer, spielen Sie selbst oder haben Sie einen Freund, der spielt und Sie damit nervt?
Also ich spiele nicht selbst. Ich hatte allerdings mal einen Freund, der sich ziemlich intensiv damit beschäftigt hat und auch so Diablo und Co. gespielt hat.
Meine Brüder spielen das.
Ja, deswegen sind mir so einige Begriffe doch schon geläufig, aber ich selber habe nur mal als Teenager so ein bisschen Tomb Raider und so gespielt, aber würde mich da jetzt nicht als Spielerin bezeichnen.
Ja, vor allen Dingen, wenn jetzt mit diesen Tomb Raider Spielen, mit denen ich also noch so das erste oder zweite, ich glaube, damit darf man den jetzigen Computerspiele-Fans gar nicht mehr kommen. Das ist ja schon voll alte Grafik und so. Das ist ja jetzt schon in Echtzeit und mit echten Menschen. Das sieht ja schon irre aus als damals Tomb Raider. Dieses Buch, meinem Ermessen nach, ist eine Art Liebesratgeber, vor allem durch die süßen Illustrationen von Kickpixel. Ich bin besonders von den Kraken, Höhlen, Mauerstücken, toten Köpfen, Herzen, Monstern und Superhelden, die dann alle jeweils nur aus 10 Pixeln bestehen, begeistert. Der Rest ist was für Gackerabende mit Freunden, finde ich. Also Tipps, wie man eine Frau anspricht, dass man andere Geschmäcker zulassen sollte, was es Literatur angeht und Musik und Kleidung. Empfehlungen für Datingorte, Kino doof, Museum okay, das ist niedlich. Ich finde aber ernsthaft nicht hilfreich. Wahrscheinlich ist es dann doch alles Comedy-Humor oder ich weiß nicht, ein Humor, den ich nicht verstehe. Der Autor jedenfalls hat ein sehr, sehr, sehr warmherziges Vorwort geschrieben. Eric Smith schreibt und er beendet dieses Vorwort mit folgenden Worten: Wozu dich dieses Büchlein auffordert, Spieler 1 ist, traditionelle Dating-Regeln in das Betriebssystem der modernen Dating-Welt hochzuladen. Diese Quest wird eine Herausforderung für dich werden. Sie wird dich aufregen, wütend machen und frustrieren. Aber wie bei allen guten Quests gilt, wenn du sie aus den richtigen Gründen unternimmst, ist die Erfahrung an sich schon eine Belohnung. Deine Reise beginnt, Spieler 1, und für diese Reise wünsche ich dir viel Glück. Es wird Zeit, auf Start zu drücken. Thomas?
Würden Sie sich von jemandem, der diese Taktiken auf Sie anwendet, rumkriegen lassen, Luise?
Sie sind Level 3.
Ja, also das ist eine gute Frage. Ich finde jetzt tatsächlich so die Tipps, die da beschrieben werden, könnte man jetzt auch für Nicht-Nerds anwenden. Also es ist natürlich sehr speziell auf verschiedene Arten so runtergebrochen, aber ich finde diese Tipps, wie man jemanden anspricht, ja, ich würde mich vielleicht schon ansprechen lassen. Also es kommt drauf an, wer es halt ist, ne? Also
Von welcher Literatur lassen Sie sich denn normalerweise ansprechen? Was lesen Sie so?
Ich lese tatsächlich alles so ein bisschen querbeet. Ich bin da so relativ offen für vieles. Sei es wirklich der 100-Jährige oder der Geschmack von Apfelkern.
Katharina Hagen. Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen.
Das darf man beim Date nicht machen.
Nein, Lydia. Stimmt.
Und auch mit unseren Hörern nicht.
der Geschmack von Apfelkern, genau, den habe ich gern gelesen. Aber schön.
Lass die Frau doch mal ausreden.
Was ich nicht so gerne lese, sind so tatsächlich Krimis und Thriller. Mhm. Und sonst bin ich da eigentlich sehr offen für alles. Historische Romane mag ich auch gerne. Sagen wir mal was sich gut weglesen lässt, aber trotzdem literarisch einen bestimmten Anspruch hat.
Oh, da haben wir was für Sie. Sie bekommen nämlich nicht nur ein Hörz für Nerds, das wir Ihnen ja quasi per Ausgesetzboten zugestellt haben, sondern auch noch Bücher und Hörbücher aus unserer Sendung, und zwar das wunderbare Hörbuch Alice im Wunderland, erzählt von Senta Berger, dann die Legenden der Väter von Kolja Mensing, die endlose Stadt von Ulla Lenze und dann noch den Krimi. Die drei Leben des Feng Jung Fett, aber...
Es ist kein klassischer Krimi. Es sind Detektivinnen und es wird auch nicht klassisch gemordet, sondern es sind, wie hat Christian Koch es genannt, es sind Straßenfrauen, ermitteln dort frei Schnauze. Vielleicht ist das dann doch ein Buch, was sie erobern könnte oder begeistern könnte. Außerdem packen wir noch irgendwas rein, was definitiv kein Krimi ist, sodass das Paket schön schwer ist, wenn der Postbote bei Ihnen klingelt.
Mhm. Super, das klingt toll.
Ja. Da freue ich mich sehr. Und wenn Sie das Paket dann abholen. Von der Post können Sie auch schön langsam gehen und sich angucken, was da drin gewesen ist.
Genau.
Vielen Dank, Luise.
Wir sagen jetzt nochmal die Buchdaten. Und zwar Ein Herz für Nerds von Eric Smith und illustriert von Kickpixel erschien im Dumont Buchverlag, hat 222 Seiten und kostet 9,99 Euro. Tschüss, Luise.
Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Thomas Böhm und Lydia Herms.
Hallo.
Guten Abend und gut Pfiff. Das Klischee will es so. Literaturkritiker sind verhinderte Schriftsteller und Fußballschiedsrichter sind verhinderte Fußballer. Am Telefon habe ich nun Christoph Schröder, den Autor des Buches Ich pfeife aus dem Leben eines Amateurschiedsrichters. Guten Tag, Herr Schröder.
Guten Tag.
Sie sind Literaturkritiker und Schiedsrichter. Hatten Sie die Nase voll vom verhinderten Schriftsteller-Dasein oder warum haben Sie ein Buch über das Schiedsrichtern geschrieben?
Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich irgendwie das Gefühl hatte und mir das auch von Freunden und Bekannten zugetragen wurde, dass es vielleicht mal ganz interessant wäre, den Fußball aus einer anderen, sonst eher weniger beachteten Perspektive anzuschauen. Aber ich fühle mich jetzt trotzdem noch nicht als Schriftsteller.
Immer wieder scheint in Ihrem Buch ein Bedauern durch, dass der Fußball mehr und mehr normiert wird. Zum Beispiel, dass es keine Hartplätze mehr gibt oder dass die Stadien überdacht werden und somit das Wetter als spielbeeinflussender Faktor ausgeschaltet wird. Ist das auch ein Bedauern darüber, dass dadurch tolle Geschichten verhindert werden?
Ja, natürlich. Also diese Normierung des Fußballs ist ja eindeutig so gewollt. Die Sportplätze müssen dieselben Maße haben, schon ab einer bestimmten Spielklasse. Und Sepp Blatter hat ja schon gesagt, die Zukunft des Fußballs liegt auf Kunstrasen. Damit wissen wir, wo das in Zukunft hingehen wird. Da stecken mit Sicherheit auch dann Verträge mit Herstellern und so weiter dahinter. Aber stellen Sie sich doch mal vor, solche Spiele wie 1974 bei der WM im Waldstadion in Frankfurt, Deutschland, Polen, als der Platz vorher 2 Stunden bearbeitet werden musste, um ihn halbwegs trocken zu bekommen, was natürlich nicht gelang. Solche Geschichten werden uns in Zukunft vom Fußball nicht mehr erzählt werden können.
Ja, die berühmte Wasserschlacht.
Genau.
Diese Woche sprach man ja über Ihren Schiedsrichterkollegen Gagelmann, der im Pokalspiel Bayern gegen Dortmund einen klaren Handelfmeter nicht gegeben hat. Ja. Literatur gibt uns ja die Innenansicht von Menschen und ihrer Psyche. Wie sieht es in der Psyche eines Schiedsrichters aus, wenn ihm klar wird, meine Fehlentscheidung hat das Spiel entscheidend beeinflusst?
Das ist ganz furchtbar. Also das ist wirklich furchtbar und ich kann mich nicht direkt in den Kollegen Gagelmann hineinversetzen, weil der natürlich unter einem völlig anderen Druck steht. Aber ich kann von mir erzählen, wenn ich eine Entscheidung treffe und es stellt sich im Nachhinein heraus, die ist falsch. Ich träume davon, ich nehme diese Entscheidung über Tage hinweg mit und wir reden hier von einer Entscheidung im Amateurfußball, wo es eigentlich jetzt unter uns gesagt relativ egal ist.
Wenn Sie das sagen, Sie tragen die Entscheidung tagelang mit sich rum, dann stellt sich mir noch eindringlicher die Frage. Sie sind seit 27 Jahren Fußballschiedsrichter. Wenn man liest, was Sie sich alles bieten lassen müssen, wie Sie angepöbelt werden, auch wie die Kabinen zum Beispiel aussehen, in denen Sie sich umziehen müssen, was das für eine körperliche Plackerei ist, die das Pfeifen mit sich bringt. Sie laufen in einem Spiel genauso viel wie die Spieler. Also Sie sprechen von 9 Kilometern in 90 Minuten. Warum machen Sie das denn alles?
Weil der Spaß überwiegt und weil es ein ganz tolles Hobby ist, wenn es einen gepackt hat. Und mich hat es ja gepackt. Und ich mache das deswegen, weil diese Beschimpfungssituationen und auch diese Drucksituationen eigentlich nicht der Normalfall, sondern die Ausnahme sind. Der Normalfall ist, man geht mit den Spielern zusammen vom Platz, man bekommt die Hand von beiden Mannschaften, man wird auch nicht angepöbelt. Und man hat dann sozusagen das Gefühl, man hat für 90 Minuten lang mit 22 Individuen, die man vorher nicht kannte, ein wie auch immer geartetes Verhältnis aufgebaut und hat es geschafft, die in einen Zusammenhang zu bringen, in dem alles, also dieses Spiel, das man ja auch liebt, wir lieben ja Fußball, reibungslos funktioniert hat.
Ihr Buch enthält nicht nur viele persönliche Erfahrungen, sondern auch viele Hintergrunddetails zur Geschichte des Fußballs, über die ich immer wieder staunen musste. Zum Beispiel darüber, dass man im 19. Jahrhundert, als man die Regeln des Fußballs entwickelte, tatsächlich darüber nachdachte, wie beim Rugby, gezielte Tritte in die Beine des Gegners zu erlauben, um diesen zum Straucheln zu bringen. Was mir besonders gut gefallen hat, sind die vielen Mini-Dramen, die Sie so in den Text einschalten, Dialoge zwischen Ihnen und anderen Spielbeteiligten. Was lag Ihnen an diesen Szenen vom Sportplatz?
Ja, diese Szenen sind natürlich wie ich hoffe, erstmal ziemlich unterhaltsam und ja. Ich glaube, sie geben auch ein authentisches Bild wieder. Also so geht es tatsächlich auf den Sportplätzen zu. Und wir sehen ja im großen Fußball häufig, wenn Schiedsrichter mit Spielern oder auch mit Trainern kommunizieren und sie glauben doch nicht im Ernst, dass die tatsächlich auf eine Art und Weise kommunizieren, die ein Verstehen beinhaltet. Überhaupt nicht. Ja. Also das sind symbolische Handlungen. In einem Stadion mit 80.000 Leuten in Dortmund als spanischer Schiedsrichter zu Jürgen Klopp nach draußen zu gehen und den zu ermahnen, glauben Sie, der sagt irgendwie, junger Mann, jetzt bleiben Sie doch mal ein bisschen ruhig und benehmen Sie sich. Der sagt irgendwas. Hauptsache draußen sieht jeder, der war mal beim Trainer draußen und hat ihn ermahnt. Und auf einem Dorfsportplatz, wo jedes Wort verstanden wird, ist die Kommunikation natürlich eine ganz andere. Da müssen Sie reden. Da können Sie auch reden. Sie dürfen natürlich keine ellenlangen Monologe halten, weil auch da sind die Spieler im Tunnel und sind auch konditionell stark beansprucht. Irgendwann hören die Ihnen auch nicht mehr zu. Aber natürlich sind diese Dialoge, die man führt, ein Teil dessen, dass man dieses Spiel auf eine vernünftige Weise herumbekommt.
Letzte Frage. Wie profitieren Sie als Schiedsrichter von Ihrer Arbeit als Kritiker und umgekehrt? Oder gibt es da keine Verbindung?
Doch, es gibt eine Verbindung. Früher dachte ich immer, das seien sagen Gegenwelten und das eine sei der Ausgleich zum anderen. Aber natürlich ist die Verbindung da. Wir fällen Urteile, sowohl als Schiedsrichter als auch als Kritiker. Und wir müssen mit diesen Urteilen irgendwie leben. Und wir müssen sie auch natürlich verteidigen. Und ich merke schon, dass diese Haltung des Beiseitestehenden und ein Urteil fällenden und dieses Urteil auch mit einer gewissen Autorität dann durchfechten müssen, sich tatsächlich manchmal auch auf mein Privatleben niederschlägt. Also manchmal sagt eine Frau zu mir, du bist jetzt hier nicht auf dem Fußballplatz. Und dann fangen wir beide an zu lachen und ich sage, ja, stimmt.
Christoph Schröder, ich pfeife aus dem Leben eines Amateurschiedsrichters. Ist erschienen im Verlag Tropen bei Klett-Cotta. 200 Seiten kosten 16,95 Euro. Vielen Dank, Christoph Schröder, und gut Pfiff.
Dankeschön.
Danke, tschüss.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Und morgen am Montag, den 4. Mai um 16.40 Uhr stellen wir Ihnen die aktuelle Version der Radio 1 Bücherliste vor, die Top 10 der verkauften Bücher in Buchhandlungen unseres Vertrauens in Berlin und Brandenburg. Auf Platz 1 ungeschlagen bzw. ungestürzt bislang Butcher's Crossing von John Williams. Auf Platz 2 ebenso standhaft Monte Cristo von Martin Suter. Auf Platz 3 hochgestiegen von Platz 5 im Vergleich zur Vorwoche Flammenwerfer von Rachel Kushner. Es gibt einen Neueinsteiger auf Platz 7, die verlorenen Schwestern von Adrian McKinty. Und darüber wird dann morgen um 16.40 Uhr Kurt von Hammerstein von der Buchhandlung Hund Hammerstein sprechen, um was es in dem Buch geht und ob es sich lohnt, es zu lesen und ob es vielleicht den Platz 1 verdient. Also die Radio 1 Bücherliste morgen um 16.40 Uhr hier bei Radio 1.
Bereits Mitte der 20er Jahre, bevor aus der Tingeltangel-Tänzerin der Blaue Engel und Weltstar wurde, zählte der große Theaterkritiker Alfred Polger zu den Bewunderern Marlene Dietrichs. Sie freundeten sich hier in Berlin an und ehe Polger 1938 vor den Nazis flüchten musste, schrieb er ein wunderbares Buch über die Diva, das ihre Eigenschaften und Eigenheiten zum Ausdruck bringt. Das Gesicht, die Stimme, ihre Beine, Handflächen, ihr Sexappeal werden auf unnachahmliche Weise skizziert. Was hinter dieser Hommage steckt, die eigentlich gar nicht zur Spitzenfeder Alfred Polgers passt, was Diva und Kritiker aneinander fanden, kann man erfahren am kommenden Donnerstag, den 7. Mai, in der Autorenbuchhandlung am Savignyplatz. Dann lesen Jeanette Hein und Wilfried Hochholdinger aus dem Buch Marlene, Bild einer berühmten Zeitgenossin von Alfred Polger. Karten sind online bestellbar über die Homepage der Autorenbuchhandlung und kosten an der Abendkasse, so es denn noch welche gibt, 8 Euro.
Und für den nächsten Termin müssen Sie das Haus nicht verlassen. Sie benötigen lediglich ein internetfähiges Gerät, einen Internetanschluss und die Affinität für 140 oder weniger Zeichen, kurz für Twitteratur. Ich habe bei Facebook einen sehr, sehr schönen Veranstaltungshinweis gefunden für Sonntag, den 10. Mai, für Muttertag. Und zwar fordert dort die Autorin Birte Lanius auf, mit ihr den Sonntag zu verbringen. Frühstück gibt es um 11 Uhr, Kaffee Kaffee um 16 Uhr. Wenn ihr hier zusagt, müsst ihr aber auch wirklich kommen. Ihr findet uns auf Twitter unter @FrauFrohmann. Das ist Christiane Frohmann vom Frohmann Verlag. Und @NichtSchubsen. Das ist Birte Lanius. Und natürlich ist das eine ziemlich niedliche Verkaufsstrategie, denn Birte Lanius hat ein Buch rausgebracht im Frohmann Verlag digital. Das ist ein digitaler Verlag. Comic Sans Relief heißt das Buch von Birte Lanius. Und da geht es um ihre Twitter-Postings, um ihre Twitteratur, um das, was sie denkt, teilweise autobiografisch, teilweise witzig. Ich habe mal zwei Sachen rausgesucht, die sie kürzlich gepostet hat. Stehe den ganzen Tag mit Blumen im Fenster, ruft endlich die Bullen. Oder hier der Selfie-Arm, aber als Katzenpfote oder Elefantenrüssel. My kind of loneliness. Selfie-Arm, es wurde jetzt was erfunden, dass man so eine Kamera an so einen Arm dran operieren kann.
Erklärst du gerade den Selfie-Arm?
Ja. Nicht den Selfie-Stab. Es gibt jetzt statt des Selfie-Stabs einen Arm, der suggeriert, wenn du dich mit der Selfie-Kamera fotografierst, dass dich jemand an der Hand hält. Das ist Schrott ohne Ende. Aber falls Sie Lust haben, am Sonntag einfach zu Hause im Bett zu bleiben, klicken Sie sich doch mal durch. @NichtSchubsen bei Twitter und verbringen Sie mit Birte Lanius den Muttertag.
Kaffee in 140 Zeichen. Wunderbar.
Genau. Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Die Gorillas waren das mit Last Living Soul. Stellen Sie sich bitte vor, dass auch Blumen eine Seele haben, und schenken Sie zum Muttertag nicht Schnittblumen, sondern am kommenden Sonntag ein schönes Buch.
Ja.
Und ich habe noch ein kleines Geschenk für dich, Lydia, in Form einer Geschichte. Ich war neulich auf einer Party und dann wurde ich angesprochen, hey, du machst doch da im Radio diese Literatursendung mit dieser, wie heißt die nochmal, habe ich gesagt, Lydia Herms. Ja, die finde ich toll. Und dann habe ich gesagt, ja, warum? Die liest Bücher genauso, wie ich die lesen würde.
Ja.
Bis bald. Tschüss.